ihr da. Danke vielmals. Ja, die kürzeste Bibelvorlesung, die ich schon je gemacht habe, und ich da noch einschalte. Nicht. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich oder ihrer ist das Reich der Himmel, je nach Übersetzung. Manchmal heisst es auch glückselig sind oder nur glücklich sind, was ich vom Finden, es ist ein bisschen eine Abschwächung. Warum möchte? Weil viele Leute gar nicht mehr wissen, was es heisst, selig. Es gibt, glaube ich, ein Zitat, das ich gelesen habe. Nein, das ist schon verkehrt, wieder zurück. Aber es soll ein bisschen lustig sein. Das Motto von der Boxer. Geben ist seliger denn nehmen. Ich habe das auch schon gehört, ja. Selig ist ein antiquierter Begriff, den man in der Umgangssprache fast nicht mehr hört. Manchmal hört man noch, meine Mutter selig, oder man hört es in einem alten Film. Meint man, da ist jemand gestorben, eben meine Mutter, und es geht ihr jetzt gut, sie ist jetzt im Himmel, sie ist eben selig. Und das führt uns eigentlich zu der Bedeutung von dem Wort selig. Der Luther hat das Wort selig übersetzt vom Griechischen. Die erste Bedeutung heisst nämlich Makarios. Ich sehe es dort vorne auch noch, dass ich sicher bin am richtigen Ort. Makarios, den Griechen so betonen, die letzte Silbe. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig, Makarios, sein in seinem Tun. Das heißt, es wird ihm gut gehen, es wird ihm gelingen. Das ist eine Bedeutung von Makarios. Und in der Seligpreisung kommt nur der Begriff vor. Und die zweite Bedeutung, Soteria, finden wir im Römer 1,16 unter anderem, an vielen anderen Orten auch. Die frohe Botschaft ist eine Gotteskraft, die Rettung bringt oder eben die selig macht. Rettung bringt jedem, der daran glaubt. Eben, wie ich gesagt habe, in der Seligpreisung kommt nur das Wort Makarios vor. Immer mit einer Bedingung in unserer Seligpreisung, die geistlich arm sind. Und warum sind sie selig? Weil ihr ist das Himmelreich. Es ist interessant, der Duden hat das Wort selig auch in einen religiösen Kontext gestellt, wenn er beschreibt, als von allen irdischen Übeln erlöst und des ewigen Lebens der himmlischen Wonnen teilhaftig sein. So hätte Luther selig ausgedeutscht. Der Duden. Die Seligpreisungen von Jesus sind eigentlich eine Bankrotterklärung an die Seligpreisungen von unserer Welt. Unsere Welt sagt, du bist selig, wenn du Geld hast, einen Haufen, wenn du ein Haus hast mit einem Garten davor, wenn du ein schönes Auto hast, wenn du eine schöne Frau hast, die immer jung bleibt, wenn du einen Haufen Ansehen hast vor den Menschen, wenn du Macht hast vor den Menschen, wenn du erfolgreich bist im Beruf und. Ihr kennt, wenn du die beste Waschmaschine hast, die am saubersten Wäsche tut, oder den Geschirrspüler, den nicht einmal mehr ausräumen musst, sondern macht es selber. Oder musst du nicht mehr bücken, das ist, glaube ich, das Neueste, was es gibt. Dann bist du selig. Es wird doch immer die Seligpreisungen von dieser Welt, gell? Die stürmen auf uns ein und viele Leute haben Mühe, damit umzugehen. Ja, das wäre jetzt auch noch cool, das wäre jetzt auch noch schön. Und vielleicht neigen wir ja auch ein bisschen dazu, oder? Unsere Seligkeit, unser Wohlsein, unser Glücklichsein in dieser Welt zu suchen. Dann denken wir, ja, vielleicht bin ich dann einmal so weit, dass ich das alles auch habe oder mindestens ein Teil davon. Auch der Lotto-Sechser würde uns eigentlich aber, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich im Sinn von der Bibel selig machen. Dann hätten wir einen Haufen Sorgen, was machen wir jetzt mit dem Geld? Wir würden dauernd nur noch über das diskutieren. Stellen wir uns mal vor, die so einen Sechser hatten im Lotto und plötzlich Millionäre sind. Wie das ihr Herz gefangen nimmt und ihre Gedanken. Gell? Das ist manchmal schon bei kleinen Sachen. Ich habe angefangen zu rechseln. Weil jetzt habe ich dann das Haus fertig renoviert, jetzt muss ich eine andere Beschäftigung haben. Und meine Frau hat an ihrem Geburtstag mir eine Drechselmaschine geschenkt. Ich wollte ihr eigentlich wollen. Ich bin mit ihr zu Morgen essen und dann hat sie gesagt, sie hat schon lange einen Schub, wo sie ohne Leggings nicht anlegen kann, weil er zu dünn ist. Dann habe ich gesagt, also ich schenke dir nach dem Morgenessen Leggings. Dann sind wir Leggings suchen. Dann laufen wir an einem Laden vorbei in Burgdorf, wo es die Drechselmaschine drin hatte. Dann habe ich gesagt, darf ich rein schauen? Dann gehen wir rein. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie stark das ein Motor sein soll, weil ich bin übers Ohr gehauen worden mit einer alten Drechselmaschine, die kaputt war. Und das konnte ich nicht ausprobieren, dort, wo ich sie gepostet habe. Und dann steht eine gestanden, eine Aktion, sagt sie, willst du die? Bist du zufrieden mit der? Dann haben wir endlich Ruhe mit dem Gestürm wegen dem Drechseln. Dann sind wir ins Auto geholt und haben sie eingepackt. Aber es macht nicht selig. Das macht nicht selig. Es ist schön, wenn man etwas gestalten kann damit. Aber selig macht es nicht so, wie es die Bibel beschreibt, was selig ist. Selig sind die, die von Gott alles erwarten. Also, wie es heisst, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihr ist das Himmelreich. Jetzt müssen wir etwas klären. Was sagt da Jesus? Denn ihr ist das Himmelreich. Jetzt sind wir aber noch nicht im Himmel. Jetzt sind wir immer noch auf dieser Welt. Was meint er also mit Himmelreich oder Reich der Himmel? Da gibt es ein Missverständnis. Oberflächlich könnte man meinen, Jesus sage, also dann bist du nochmal im Himmel und dann bist du eben selig. Aber so ist es nicht gedacht. Jesus will uns eigentlich den Himmel auf Erde schenken. Kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Er löst das auf mit dem Gebet, wo man alle auswendig gelernt hat, wo er sagt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein, und jetzt würde es eigentlich heißen Himmelreich oder dein Reich komme. Wenn dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden, dann ist Himmelreich. Selig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Himmelreich. Dort, wo der Wille Gottes geschieht in meinem Leben, dort ist Himmelreich. Dort ist Himmel. Das Wort Reich, oder können wir sagen Himmelreich, das habt ihr schon gehört, ist ursprünglich eigentlich Basileia. Habt ihr das schon gehört? Der Begriff Basileia. Es gibt ja Basileia-Gemeinde in Basel und Basileia wird immer wieder gebraucht. Das ist der Ort, wo Gottes Herrschaft darf Platz haben. Also wenn Gott in deinem Herzen Herrschaft hat, dann ist das Basileia, dann ist das Himmelreich. Dort, wo Gott die Herrschaft hat in deinem Herz, dort ist Reich Gottes, dort ist Himmelreich, dort ist Himmel auf Erde. Da braucht es keinen TÜV, wenn ich fahre. Dann haben wir gemeint, das sei cool, wenn man einen TÜV darf fahren. Ja, es ist cool, aber das ist nicht Himmelreich. Das ist, wenn Gott einfach den Guten hat und denkt, okay, gut, jetzt darf er noch einen TÜV haben. Aber Gott hätte auch können sagen, nein, braucht er nicht. Er ist selig ohne, ich kann selig sein ohne TÜV. Es fällt ja auf, dass der Matthäus in seinem Evangelium, im Gegensatz zu den anderen drei Evangelisten, also Markus, Lukas und Johannes, vom Himmelreich redet. Die anderen, und zwar 27 Mal, die anderen Evangelisten, die schreiben vom Reich Gottes. Also es ist das Gleiche. Himmelreich und Reich Gottes ist das Gleiche. Warum hat der Matthäus das so übersetzt? Weil der Matthäus hat sein Evangelium für die Juden geschrieben. Und die Zuhörer, die Jesus da hatte, in der Bergpredigt, und die Seligpreisung kommt in der Bergpredigt vor, Kapitel 5, wie das Vaterunser-Gebet auch, dass sie in erster Linie und vor allem Juden waren. Also jüdische Menschen. Jesus hat ja in Israel gewirkt. Und darum hat der Matthäus eben Himmelreich geschrieben. Warum? Weil die Juden haben sich nicht getraut, den Namen Gottes auszusprechen. Aufgrund von dem Gebot, vom dritten Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Darum hat er nicht Gottesreich geschrieben und übersetzt, sondern Himmelreich. Wie sie hätten ihm können vorwerfen, dass sie den Namen Gottes missbrauchen. Für die jüdischen Zuhörer ins Alte Testament ein bekanntes Buch gewesen. Oder Rollen, Schriftrollen, es waren ja mehrere Schriftrollen gewesen. Viele haben nicht können lesen. Aber weil sie nicht haben können lesen, haben sie auswendig gelernt. Als ich noch jung war, hat es keine Folie gegeben, PowerPoint. Da ist etwa einmal ein Offizier gekommen, zum Beispiel der Obersteuerung oder der Divisionschef. Oder sonst ein Offizier, der ein bisschen musikalischer war wie ich. Ich kann nicht mehr so gut singen. Ihr habt es gemerkt, ich habe meine Stimme ein bisschen kaputt gemacht. Am Freitagabend in der Wirtschaft, ein bisschen viel gemurkset und dort ein bisschen gemurkset mit der Stimme. Und dann hat er uns meistens einen Chorus gelernt. Also der Obersteuerung ist jedes Mal mit einem Chorus gekommen. Und er hat ihn vorgesungen und dann haben wir nachgesungen. So haben wir es gelernt, die Refrain. Wir hatten noch einmal ein Heft mit Chorus drin. Wir haben einfach auswendig gesungen. Man hatte einfach das alte Büchlein, das man heute nicht mehr hat. Was ich schade finde, weil es hat gute Lieder drin, klare Aussagen. Aber auch kein Chorusheft hat man gehabt. Man hat auswendig gelernt. Und man hat es gelernt. So. Und genau so war es im Alten Testament. Gott hat den Israeliten gesagt, tönt euren Kind das Wort Gottes weitergeben. Können es vorlesen, können es erzählen, was ich alles gemacht habe. Und darum haben sie die Bibel gekannt. Die meisten haben grossen Teil vom Alten Testament gekannt. Zum Beispiel die Stelle, was heißt aber in Daniel Kapitel 2, was heißt aber in den Tagen jener Könige, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Der Daniel hätte den Traum von Nebukadnezar ausgelegt. Gott hat ihm es eingegeben. Und das ist ein Teil von dieser Auslegung. Wenn die Juden das gehört haben oder gelesen haben, die dann haben können lesen, oder wenn Jesus, muss ich so sagen, vom Himmelreich geredet hat, haben sie immer gerade sofort an solche Stellen gedacht. Aha, stimmt, der Messias wird ja kommen und der Gott des Himmels wird das Königreich aufrichten, das nie wird enden. Sie haben gerade sofort an solche Stellen gedacht und haben das in Verbindung gebracht. Sie haben zwar eine falsche Vorstellung gehabt von dem, wie das wird sein. Einmal das ewiger dauernde Reich, Königreich. Oder zum Beispiel an dieser Stelle aus dem Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste ertönt. Wir wissen, Johannes der Täufer ist das nachher gewesen. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet in der Steppe eine Straße für ihn. Wo Jesus betet hat, dein Reich komme. Oder eben, wo er da vom Himmelreich geht, haben die Leute gerade sofort an solche Stellen gedacht. Auch an diese Stelle. Aha, jetzt kommt er dann, der Messias. Für die Zuhörer war also klar gewesen, dass da mit dem Herrn, in dieser Stelle, in der zweiten Stelle, der Messias gemeint war. Wenn also nochmal, sag es nochmal, wenn Jesus also im Vater unser Gebet gelehrt hat, dein Reich komme, haben sie immer sofort gerade eine Verbindung gehabt zum Alten Testament. Sie haben sofort an das Reich von dem König, von dem Messias gedacht. Für uns ist das eben Zeitalter von der Gnade, wo Gott die Möglichkeit schenkt, dass Menschen die Herrschaft oder Himmelreich geschehen in ihrem Herzen, indem das Jesus da darf Einzug halten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Juden haben an ein geografisches Reich gedacht. Sie haben gedacht, der Messias wird kommen und wird die Römer vertreiben und dann werden wir Frieden haben, dann werden wir Ansehen vor den Menschen von anderen Völkern und Anerkennung haben. Wir wissen, das ist nicht passiert. Sie haben eine falsche Idee gehabt von dem, was da hätte sollen sein. Das Reich vom Himmel ist
hätte ich schon wechseln müssen.
Das Reich vom Himmel oder das Himmelreich ist die Erde, steht denen offen, und jetzt kommen wir zu der Bedürftigkeit, denen offen, die sich ihrer Bedürftigkeit nach Erlösung bewusst sind, den geistlich Armen. Der grosse Unterschied zwischen dem Himmelreich Gottes oder dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt ist der: Weltliche Herrscher wollen Gebiet beherrschen. Das ist aber das, was die Juden gehofft haben, wenn der Messias kommt. Aber als gewöhnlicher Mensch musst du dich dann da hinten anstellen, sonst wird es brenzlig. Wir sehen ja das heute, der Krieg von Russland gegen von Putin gegen die Ukraine. Wer sich da nicht unterordnet, sogar wenn man Russ ist und etwas dagegen hat, kommt unter die Räder. Das sind weltliche Reiche. Da geht es nie um den Mensch, da geht es immer um Macht von wenigen. Um Einfluss von wenigen, um Reichtum von wenigen. Gottes Himmelreich hingegen wird um Menschenherzen. Gott zwingt niemand, sich seiner Herrschaft zu unterstellen. Ja, Jesus redet von den geistlich Armen. Ein komisches Wort. Das hat nichts mit geistig Armen zu tun. Geistig Arme können auch geistlich arm sein, aber es hat eigentlich grundsätzlich nichts miteinander zu tun. Es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich bereit war, schnell aufzuheben, wenn es gefragt worden ist, wer ist geistlich arm. Dann habe ich gewusst, das ist ein gutes Zeichen, oder? So, wenn man so christlich aufgewachsen und erzogen worden ist wie ich. Doch ich musste durch viele auch schwierige Zeiten durch erkennen, so ist es eben nicht. Wie schnell ist man hochmütig geistlich und meint besser zu sein als die anderen. Ich habe mich zwar einmal gestört, wenn über Katholiken und Protestanten negativ geredet worden ist, weil man gefunden hat, wir in der Heilsam sind bessere Christen. Haben wir nicht mehr mal das Gefühl, wir sind die bessere Christen. Wir haben das und das und das und das. Bei uns gibt man Zeugnis, bei uns tut man freie Betten und so weiter und so weiter. Gott wird es beurteilen. Wir haben da gar nichts zu beurteilen. Jesus hat gesagt, oder glaube Jesus, oder ist der Paulus gewesen? Hilf mir, Paul, du weißt es vielleicht. Denn wer urteilt, muss aufpassen, denn er wird nach dem gleichen Maß geurteilt von Gott. Geistliche Armut heisst, ich stelle mich nicht über den anderen, sondern mindestens auf gleicher Ebene und nicht mehr. Wir sind alles Brüder und Geschwister, die abhängig sind von der Gnade Gottes, vom Erlösungswerk von Jesus. Ja, aber eben, man ist manchmal in dieser Gefahr drin. Ich habe katholische Geschwister kennengelernt, die Jesus lieb haben von ganzem Herzen. Die auch beten tun und die Bibel lesen tun und demütig sind. Da hat es mal eine Zeit gegeben, in der ich die Heilsame vertreten hatte in der Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirche Schweiz, wo viele Denominationen ihre Gesandten geschickt haben, nach Generalversammlung, und dann hat es noch Präsidialversammlung gegeben. Und dort hinten hat es eine Art Vorstand gegeben, mit dem nicht Vorstand gesagt, mit dem Büro gesagt. Und ich bin eine Zeit lang, zwei Jahre lang Teil von dem Büro, zusammen mit dem Weihbischof von Basel. Er war Präsident der AGCK Schweiz, Vizepräsident, Generalsekretärin und ich noch als Teil. Und wir haben die Sitzungen vorbereitet. Ich schäme mich fast, aber ich muss es gleich sagen. Ich habe mir etwas eingebildet auf das. Aber Gott hat mich schon runtergeholt. Ich habe gemeint, ich bin jetzt etwas Besonderes. Dann sind wir nämlich beim Bischof eingeladen gewesen, beim Weihbischof, zum Mittagessen. Dann habe ich gedacht, das soll ihn ein bisschen herausfordern. Geistlicher Hochmut. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeugnis, gell? Aber ich will es einfach sagen, wie schnell ist man so weit. Und ich habe ihn dort angesprochen. Wie hast es du mit der katholischen Kirche, mit ihren Sonderlehren und so? Unfehlbarkeit vom Papst, Maria Verehrung und all das. Er hat mich angeschaut. Dann sagt er ganz ruhig: Ich weiß, die katholische Kirche ist nicht vollkommen. Da hat es vieles, was nicht stimmt. Aber traurig, etwas will er sagen: Ich habe Jesus lieb von ganzem Herzen. Ich habe Jesus lieb von ganzem Herzen. Ja, da war ein Schriftgelehrter. Er hat ja vermutlich die Bibel besser kennt als ich. Er hat sie ja studiert und so weiter. Ein Schriftgelehrter, über die oft geurteilt wird, wenigstens die in der Bibel. Und ich, wer ist jetzt geistlich ärmer gewesen? Der sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst ist und eben Jesus lieb hat, weil er weiß, was Jesus für ihn da hat. Und nicht der, der meint, besser zu wissen. Und ich musste Buss tun darüber. Aber es hat auch Zeiten gegeben in meinem Leben, wo ich wirklich am Boden unten war und gewusst habe, ich bin ein hoffnungsloser Fall, wenn es Jesus nicht gibt. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ich bin dort in meinem Büro und habe Tränen vergossen, habe geheult wie ein Schlosshund und eigentlich wollte ich aufgeben, das Gefühl, ich schaffe ja nichts, ich bringe es nicht fertig, ich kann den Leuten nicht so dienen, wie sie es brauchten. Ja, versagt und so weiter und so weiter. Und habe wirklich geweint und ich war auch drauf und dran gewesen, auszusteigen. Habe mich sogar beworben, ich will anders. Und Gott hat gesagt, hallo, Traugott, nein, nein. Ich weiß schon wieso, dass du da bist. Gerade eben, weil du eben nichts kannst. Gerade darum kann ich dich brauchen. Und da hat Gott mir eine Inspiration gegeben, zu einem Refrain. Und ich weiß, ich kann nicht mehr gut singen. Ich weiß es auch. Ich singe es jetzt gleich, wenn es euch recht ist. Es ist Mundart, ich hoffe, ihr versteht. Es ist eigentlich ein Dialog oder ein Gebet.
Liebevoll, ich weiß, ich darf ganz einfach sein vor dir, durch Jesus immer eins. Du sagst zu mir, wenn du Kummer hast, berührt auch mich, sag mir's doch. zu mir, ich steh zu dir, komm teil mit mir dein Herz. Du darfst ganz einfach bei mir sein, durch Jesus sind wir eins.
Es gibt ein wunderbares Gleichnis, wo Jesus uns erzählt hat in der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, 9 bis 14. Dort wird so schön aufgezeigt, was ist geistliche Armut und geistlicher Hochmut. Er aber sprach auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ja, geistliche Armut öffnet Türen für Gott und sein Reich in unserem Leben, in unserem Herz. Und Paulus sagt, warum, dass es so soll sein, auf dass kein Mensch sich rühme vor Gott. 1. Korinther, im 1. Korinther 1, 26 bis 29 finden wir den Text. Ihr könnt selber die Heil lesen, wo er aufschreibt: Seht doch, wer alles berufen ist. Kein angesehene Menschen, vor der Welt mächtige Menschen, sondern einfache Menschen sind berufen vor Gott, weil sie sich ihrer Bedürftigkeit bewusst sind. Und ich bitte Gott, bewahre mich davor, das Bewusstsein zu verlieren, dass ich ohne ihn ein hoffnungsloser Fall bin. Dass ich ihn brauche. Dass es ihn ohne ihn nicht geht in meinem Leben. Ich möchte noch kurz ein bisschen von Mose erzählen. Wir alle wissen viel von Mose. Aber wisst ihr auch, was über ihn steht? Im 4. Mose 12, Vers 3. Ja, das habe ich den Text gleich noch drauf gehabt, Entschuldigung. Dort heisst es: Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Wow, was für ein Zeugnis über den Mose. Nicht er hat es ja gesagt, das ist jemand anders hat das geschrieben gehabt. Was für eine Aussage über einen Mann, der unglaublich, fast Unmenschliches geleistet hat. Er hat ein ganzes Volk 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. Seid ihr auch schon in der Wüste gewesen? Gell, ich habe nämlich nach zwei Tagen genug Wüste gesehen. Die Nacht ist es kalt und der Tag durch heiß. Staubtrocken. Der Sand ist überall drinnen. Und dort, wo ich einmal in Israel war und noch zwei Nächte in der Wüste übernachtet habe, habe ich geschlottert. Und dann hätten wir noch draußen sollen duschen, also einfach unter einem Dach, aber es war kalt, wie verrückt. Es gibt Leute, also der Reiseführer hat uns gesagt, entweder liebt man die Wüste oder man hasst sie. Es gibt schöne Orte, aber am schönsten sind sie auf der Postkarte, die höchsten Orte. Am schönsten sind sie auf der Postkarte, so schön farbig. Und der Mose hat 40 Jahre lang ausgehalten mit dem Volk und hat sie durch die Wüste geführt. Eine Meisterleistung. Unglaublich. Und trotzdem heisst es jetzt da, der hätte können stolz sein über die Leistung. Über ihn heisst, dass es kein demütigerer Mensch gehabt als er. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass er nicht vor Stolz verplatzt ist und ja, ich habe es geschafft. Und alle auf die Schulter geklopft haben, das ist ja nicht einmal passiert, oder? Miriam hat ihn ja verloren, der Aaron, sie, also die Schwester und die Brüder haben sich gegen ihn gestellt, sogar. Ihr kennt ja, wie die Geschichte entstanden ist, wie die Geschichte angefangen hat mit Mose. Er ist zur Zeit auf die Welt gekommen, wo der Pharao Angst hat, die Hebräer werden zu viel und zu mächtig. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Und er hat befohlen, dass, glaub, nur alle männlichen Kinder umgebracht werden. Und jetzt ist natürlich seine Eltern haben ein Kind erwartet und haben Angst um ihr Kind. Logisch. Und was haben sie gemacht? Ein Wiederkörbli. Und auf die Welt kam, haben sie nicht reingelegt und dort beim Schilf, beim Meer, Nil vermutlich ausgesetzt. Und Miriam hätte müssen beobachten, was passiert. Also sie haben ihn versteckt dort, oder? Und dann kommt die Tochter vom Pharao. Und der Mose hat vermutlich auch geprägt, oder dann hat sie es zufällig entdeckt. Und vielleicht ist ja Miriam verschrocken. Oh, was passiert jetzt, oder? Die nimmt jetzt den heim und dann wird er umgebracht wie alle anderen. Aber nein, Miriam hat, die Tochter vom Pharao hat Freude gehabt an dem Kindli. Ah, das Kindli, oh, wie herzig, oder? Sie hat vielleicht so Freude gehabt, wie manchmal Leute Freude an einem kleinen Büssi, oder? Ich weiß nicht was, oder? Und dann hat Miriam ist zu ihr gegangen und hat gesagt, ah, ja, das ist tatsächlich ein Baby da drinnen, oder? Ja, was machen wir jetzt mit dem? Ja, ich weiß auch nicht recht, oder? Eigentlich würde ich es am liebsten an den Hof nehmen. Aber ich habe ja keine Milch, oder? Ah, ich weiß jemand, der Milch hätte. Ich weiß eine Frau, die Milch hätte. Sie hat das Kind verloren, und, aber vielleicht könnte sie es ja zeitlang bei sich zu Hause haben. Und die Tochter von Pharao war einverstanden und hat das der Mose wieder zu den Eltern gehen, aber sie hat natürlich nicht gewusst, dass das die Eltern sind von Mose. Und später ist er entwöhnt worden, ist an den Hof gekommen und hat die Erziehung von einem ägyptischen Prinz erlebt. Nicht wie ein hebräisches Kind, das unten durch musste und schon als Kind vermutlich musste Sklavendienst machen, sondern er ist in die Schule gegangen, hat Ansehen bekommen, hat alles von dem dürfen profitieren, was andere ägyptische Prinzen, vielleicht noch Geschwister, die auch erlebt haben, hat an Macht gewonnen, hat Ausbildung bekommen, können rechnen, können lesen, können schreiben, hat Kriegsführung gelernt und. Und einen Haufen Geld gehabt. 40 Jahre lang. Da wirst du schon ziemlich geprägt, gell? Ich kann etwas, ich bin jemand. Hallo, ich bin jemand. Ich bin nicht einer von vielen, ich bin einer von wenigen. Und dann hat er beobachtet, wie ein Ägypter einen israelischen Sklav geplagt hat. Und ist angegangen und hat ja gewusst, dass er ein Hebräer ist. Und hat den Ägypter tötet. Vorher hat er geschaut, eben nie einen beobachtet. Aber da war noch etwas da von dem Gefühl, ich bin eigentlich doch auch noch Hebräer, nicht nur Prinz am Hof vom Pharao. Ja, er hat gemeint, da werde ich nicht beobachtet, aber es ist eben anders gelaufen. Ein bisschen später hat er gesehen, wie zwei israelitische Sklaven sich geplagt haben. Da ist er herangegangen und gesagt, wieso tönt ihr euch plagen? Die hocken ja alle im gleichen Boot. Lönnt doch den anderen in Frieden. Da sagt der eine, was hast denn du uns zu sagen? Du, da am Hof, da meinst du, du jemand besser als mir und willst mich jemanden auch umbringen, wie der andere gestern oder vorgestern. Da ist er verschrocken. Man hat es gleich gesehen. Und in einer so einer überstürzten Entscheidung hat er sich entschieden, ich muss weggehen. Weil ich habe ja einen Ägypter umgebracht und darauf steht Todesstrafe. Und er musste flüchten. Er ist in die Wüste gegangen. Auf Midian. Aber immer noch mit dem Bewusstsein, ich bin ein Prinz. Ich kann etwas. Ich kann Ansehen gehabt. Und eigentlich, ja, vielleicht kann ich dann wieder einmal zurückgehen am Hof und meine Stellung wieder einnehmen. Und mit dieser Einstellung ist er dort an den Brunnen gekommen in Midian. Und die Tochter von seinem späteren Schwiegervater hat dort ihre Kamel oder Schaf zum Tränken gegeben und andere Hirten haben ihn gewehrt und dann hat er seine Macht wieder seine Machtposition wieder auswählen, ausspielen und hat sich eingesetzt für die Tochter und aus Dankbarkeit hat ihn dann sie zu ihrem Vater gebracht und später haben ihn die zwei geheiratet. Aber jetzt ist es weitergegangen. Der Mose ist weiter weg von Ägypten, vom Hof. Plötzlich hat er in einem Zelt schlafen. Wir haben ihn russen. Und der Jethro hat gesagt, du kannst schon bei mir sein, aber du musst halt einfach arbeiten, wie alle anderen auch. Doktor, das sind deine Schafe. Und da hat er sich anfangen müssen mit Schafe abgeben. Einfältig blökende Schafe. Tag für Tag für Tag. Jahr für Jahr für Jahr. Ist er in der Wüste gewesen mit diesen Schafen und hat müssen schauen, dass es denen gut geht. Und nach ist sein Selbstbewusstsein gesunken. Da war niemand mehr herum, der ihn bedient hat. Er hätte keine Macht mehr können ausüben. Er war abhängig vom Gutwill von seinem Schwiegervater Jethro. Und da eines Tages nach 40 Jahren ist er wieder mit seinen einfältig blökenden Schafen in die Wüste gewesen. Da sieht er etwas Sonderbares, ein Busch. Busch hat es einen Haufen gegeben, aber der hat brennt. Lichterloh. Und erstaunlicherweise ist er nicht verbrennt. Das wäre sehr schnell gegangen, wenn er verbrennt wäre. Das ist übrigens noch gut. Wenn mit Gott unterwegs ist, verbrennt nicht. In der Regel. Und trotzdem kann er brennen. Aber der Mose hat gedacht, ich muss schauen, was das ist. Er ist näher gekommen und plötzlich hört er eine Stimme. Zieh deine Schuhe aus. Denn da, wo du stehst, ist heiliger Boden. Er ist natürlich verschrocken. Und ihr kennt es, Gott hat dann zu ihm geredet. Und er hat ihm einen Auftrag gegeben. Du gehst jetzt dann zurück auf Ägypten an den Hof vom Pharao und tust mein Volk, wie er ihres Klagen gehört, befreien und sie in ein Land führen, das ich eigentlich schon lange verheißen habe. Der Mose war noch nicht ganz am Boden gewesen. Wisst ihr, aufgrund von was, kann ich das sagen? Er sagt, wer bin ich denn schon, damit ich das Volk aus Ägypten führe? Also ich führe, oder? Ich führe. Das machen wir doch so gern, gell? Ich führe. Ich predige. Ich tue sagen, wodurch das geht. Und dann sagt Gott, nein, du hast mich falsch verstanden. Ich schicke dich zwar, aber ich werde das Volk aus Ägypten herausführen. Denn ich bin der Befreier, nicht du. Du bist einfach ein Werkzeug in meiner Hand. Und der hat das müssen anerkennen. Da ist plötzlich aus dem Mose ein einfacher Mensch geworden. Ein Werkzeug in der Hand Gottes. durch viele, viele Jahre durch. Geistlich arm, abhängig von Gott. So ist der Mose uns eigentlich ein grosses Beispiel geworden. Dem wir dürfen nacheifern, dem, dass wir anerkennen, nicht ich bin's, Gott ist es. Ich brauche ihn. Er braucht mich nicht, aber ich brauche ihn. Und das ist doch gut zu wissen, wir wären ja alle vollkommen überfordert, gell? Wenn es umgekehrt wäre. Das ist es, Predigt von heute Morgen. Jetzt darf ich dir wieder übergeben.
Ich finde es so wunderbar, dass wir zusammen singen dürfen. Also wir haben ja gar nichts zusammen geübt und gleich. Also wir dürfen auf einer Wellenlänge sein und Gott darf uns brauchen. Wir sind ja auch wirklich nur Werkzeuge beim Singen und ich freue mich, dass wir